Heute möchte ich darüber predigen, wie habe ich es genannt, durch Jesus lebendig gemacht. Lebendig in Christus. Gott sagt über mich, ich bin nämlich nicht mehr ein Sklave, ich bin kein Sklave der Sünde mehr, sondern lebendig in Christus. Die Frage ist ja, was verstehen wir unter dem Begriff Leben? Was verstehen wir unter dem Begriff Leben? Ich kann euch sagen, die Menschen damals, die im römischen Imperium, die großen Feldherren auf dem Mittelmeer hin und her in der Galeere da unten drin gesessen haben und gerudert haben, die haben gelebt. Aber war das Leben? War das wirklich Leben? Dann denkt man so manchmal, worin besteht eigentlich unser Leben? Bei den Sklaven in Ägypten, das Volk Israel, das vom Pharao verknechtet wurde, weil er Angst hatte, dass die immer übermächtig werden und die viel für ihn bauen mussten. Da bestand das Leben aus Arbeit, Essen, Schlafen. Arbeit, Essen, Schlafen. Das ist irgendwie wie heute, gell? Die Frage, ist das Leben? Oder was ist eigentlich Leben? Es suchen doch alle Menschen das wahre Leben und einer meiner geflügelten Sprüche, die ich schon oft gehört habe und sicher früher auch mal selber verwendet habe, ist nicht nur, man gönnt sich ja sonst nichts, sondern eher dieses, ich möchte doch was vom Leben haben. Und wie stark sind wir damit zufrieden, so ein kleines Stück Leben. Aber hat nicht Gott viel mehr vorbereitet? Viele Menschen denken, im Reichtum das Leben zu finden. Ein Schweizer Pastorenfreund, Freund ist vielleicht zu viel gesagt, Bekannter, der war eigentlich ein Brite und der hat über die Schweizer gesagt, sind irgendwie Schweizer hier? Also außer die Dieterles, die so Halbschweizer sind. Der sagte, die Schweizer, die können alle nicht schwimmen, weil denen ihre Bewegung ist. Er meinte das vor allem bezüglich der Schweizer Banken und so, während er die Schwimmbewegung hat. Ist das Denken Reichtum bedeutet Leben? Die junge Generation meint vielleicht eher, das wahre Leben ist eigentlich, oder das Leben sollte aus einer Party bestehen, in der man viel Spaß hat, in dem man lebt. Und andere meinen vielleicht sowas gleichgültig eher leben und leben lassen. Was denkt eigentlich Gott über das Wort Leben? Dadurch, dass wir in Christus eine neue Kreatur sind, haben wir auch neues Leben von Gott bekommen. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind lebendig in Christus. Und das neue Leben aus Gott enthält viele Möglichkeiten, die wir früher so gar nicht hatten. Paulus erklärt den Römern im Römerbrief so in Kapitel 6, Vers 13, lasst keinen Teil eures Körpers zu einem Werkzeug für das Böse werden, um mit ihm zu sündigen. Stellt euch stattdessen ganz Gott zur Verfügung, denn es ist ein neues Leben geschenkt worden. Euer Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein, so dass ihr tut, was gerecht ist. Also, es geht um was Ganzheitliches. Lass nicht irgendein Teil, so eine Facette deines Lebens als das dunkle Ich in dir stumm. Sondern er sagt hier, stell dich ganz Gott zur Verfügung, denn du hast ja von ihm ein neues Leben geschenkt bekommen. Gott schenkt uns ein neues Leben und deshalb sollen wir uns ihm ganz zur Verfügung stellen. Das neue Leben gibt mir die Möglichkeit, ein heiliges, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Ich treffe eine Entscheidung. Ich will das tun. sagen und denken, woran Gott gefallen hat. Ich will auch meinen Körper zu einem Werkzeug Gottes machen und ihm Ehre bereiten. Ich denke, das Spannende ist sicher, für manche Menschen fühlt sich das bedrohlich an, wenn sie denken, wenn ich Christ werde, dann habe ich ja keinen eigenen Willen mehr. Dann muss ich irgendwas machen, was Gott will. Und das ist auch echt spannend, inwieweit wir da quasi meinen, fremdgesteuert zu sein oder inwieweit eigentlich Gott vor allem darum ringt oder uns wirbt oder anlockt und sagt, hey Leute, ich möchte keine fremdgesteuerten Menschen. Und fremdgesteuert ist dann, wenn man vielleicht zum Beispiel aufgrund seiner Charakters, Temperamentes, auf einmal jemand kickst dich an und du braust auf und sagst danach so, ja, ich konnte ja gar nicht anders oder was auch immer, wo dich jemand prickert und du ausflippst, da bist du fremd. Aber nicht, das ist nicht das, was Gott will. Sondern er möchte, dass wir eigentlich mit der Entscheidung, die wir treffen, selber sagen, ich will tun, sagen, denken, woran Gott gefallen hat. Und das heißt, ich muss das selber wollen. Ich muss das Wollen auch wollen. Vor einigen Wochen haben wir über die Zusage Gottes nachgedacht aus 1. Korinther 10, 13. Und Gott sorgt dafür, dass die Versuchung so ein Ende findet, dass ich es ertragen kann. Da heißt es nämlich in 1. Korinther 10, Vers 13, vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfungen nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standhaft zu sein. Bedeutet, Gott triggert nicht also uns so nach dem Motto, jetzt gucke ich mal, bis er endlich ausflippt, sondern wenn wir irgendwo getriggert werden, dann will Gott uns eine Möglichkeit schenken, wie wir trotzdem vielleicht nicht ausflippen, nicht verletzt sind, nicht da in den Gegenangriff gehen. Wisst ihr, die Realität sieht sicher auch so aus, dass wir immer wieder auch mit einem Scheitern konfrontiert sind, wo wir es nicht schaffen. Wisst ihr, was das Gute am Scheitern ist? Scheitern macht uns demütig. Wenn ich kein Scheitern in meinem Leben erleben würde, dann würde ich mit euch ganz schön hart ins Gericht gehen. Ihr denkt, was seid ihr für Schnarchnasen, dass ihr das nicht hinkriegt? Aber dort, wo Scheitern im eigenen Leben passiert, da kann ich mit zum einen ganz neu bei Gott zu Gott kommen und um Vergebung bitten und zum anderen auch mit einer ganz anderen Milde und mit einer ganz anderen Wertschätzung mit anderen umgehen, die echt daran noch am Arbeiten sind. Und hier müssen wir noch einmal weiterdenken, also dass Gott uns eine Möglichkeit zeigen will, trotzdem standhaft zu sein. Und wenn wir dann noch mal weiterdenken, bevor ich mit Jesus gelebt habe, hat es mich nicht wirklich interessiert, was richtig und was wahr ist. Ich habe eigentlich gelebt, wie ich wollte, was in meinen Augen richtig und gut war. Aber in Wahrheit war ich ein Gefangener der Sünde. Und so schön dieser Satz irgendwie und liberal und dieser Satz auch verstanden wird, ist, jeder soll doch nach seiner eigenen Fasson selig werden. So ist es eigentlich nur dieses, ich möchte mir an nichts halten müssen und hoffe, dass es trotzdem irgendwie okay ist. Und wie leicht sind wir eigentlich dadurch Gefangene der Sünde. Und jetzt habe ich in Jesus ein neues Leben von Gott geschenkt bekommen. Und damit habe ich die Möglichkeit, ein anderes Leben zu führen. Ich kann Nein sagen zur Sünde. Und genau wie ich früher erlebt habe, dass Dinge, die ich früher gelebt habe, die in Gottes Augen Sünde waren, kann ich jetzt eine Entscheidung treffen, ob ich dem Auslöser, also der Versuchung, nachgebe oder nicht. Dieser Begriff Sünde ist ja von Luther geprägt. Der ist so ein bisschen abstrakt und wir kennen eigentlich nur noch den Verkehrssünder. Und da gibt es dann die Buße wie das in Form eines Bußgeldes und so weiter. Da sind diese Begriffe noch irgendwo platziert. Ansonsten sind wir so große Individualisten, dass wir vom Prinzip alles für okay in unserer Gesellschaft und Welt ansehen. Aber wenn ich Dinge mache, wo ich merke, die schaden mir, die schaden meinem Körper, die schaden vielleicht anderen, wo ich andere verletze, wo ich andere übervorteile, wo das Spektrum ist so weit von Dingen, wo wir merken, damit ehren wir Gott nicht, bis hin zu, du kannst noch so ein feiner Mensch sein, aber wenn du Gott nicht respektierst, ist es schon mit die größte Sünde, die uns von Gott trennt. Und da kannst du sonst wirklich alles richtig machen. Ich habe in Christus neues Leben von Gott geschenkt bekommen. Und damit habe ich also diese Möglichkeit, das neue Leben zu führen. Und in meinem Leben war es ganz normal, um besser dazustehen, es zum Beispiel mit der Wahrheit nicht ganz so genau zu nehmen. Und es war manchmal einfach praktischer zu lügen, als die Wahrheit zu sagen. Und darin können wir uns auch heute noch ganz schön dessen gefangen sein. Und für mich war echt so ein ganz markantes Erlebnis, das waren wir relativ frisch in Babenhausen. Also nicht, dass vor 10 Jahren das letzte Mal passiert ist, aber so. Vor 10 Jahren waren wir in Aschaffenburg und wir wollten als Familie essen gehen. Und ich hatte dann so ein Lokal da gesehen und dachte mir, oh, Italiener, das wäre toll, da gehen wir da rein. Waren so mit Jana und Jonas vor 10 Jahren, unsere Kinder waren ja noch, heute wird Jana 19, das heißt, damals war sie 10, Jonas war in dem Fall 7. Und dann sind wir in das Lokal rein und ich gucke die Speisekarte an. Und die Speisekarte war irgendwie mit meinem Gehalt nicht kompatibel. Wisst ihr, was ich meine? So, das war, und es gab keine Pizzas und keine Spaghettis. Und dann war ich so, okay. Ich glaube, wir essen hier nicht. Das wieder zugeklappt, aufgestanden und der Ober war so etwas irritiert und ich so, ja, es tut mir jetzt echt leid, unsere Kinder hätten so gerne Pizza gehabt und so und Jana und Jonas guckten mich an, nee, wir wollten gar keine Pizza. Gefangen in der Lüge. Ich weiß nicht, wahrscheinlich geht das nur mir so, aber wie leicht sind wir darin gefangen, dass wir eigentlich nicht den Mut haben, einfach die Wahrheit zu sagen, wir haben es uns anders überlegt. Ich muss ja nicht sagen, das ist sauteuer. Wir haben es uns anders überlegt. Wenn die Wahrheit schlecht für mich war, dann war mir die halbe Wahrheit oder die Unwahrheit doch lieber. Und jetzt aber mit dem Wissen, mit Jesus auf dem Weg zu sein, ist ja ein Prozess vom alten Menschen, der ja also durchtrieben ist, alter Mensch, der eigentlich vom Egoistischen geprägt ist, selbst Gott sein will, hinzusagen, ich wende mich Christus zu, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Hier, wir haben ja zwei tolle, habt ihr schon reinguckt, das Grab ist leer. Also, dass wir von uns selbst weg uns zu Jesus hinwenden. Und dann haben wir immer wieder neu die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, weil Jesus in mir lebt und er ist die Wahrheit und er will, dass ich lerne, die Wahrheit zu sagen, egal ob es aus meiner Sicht gut oder schlecht für mich ist. Aber es ist meine Entscheidung. Und das ist nur ein Beispiel für so viele Dinge. Du hast vielleicht ganz andere Dinge, wo du sagst, wenn ich doch mit Jesus unterwegs bin, dann sollten manche Mechanismen in meinem Leben keinen so einen starken Raum mehr gewinnen. Und dort, wo ich scheitere, ist Gott treu und gerecht und vergibt mir meine Unzulänglichkeit. Ich kann mich für die Lüge und ich kann mich für die Wahrheit entscheiden. Oder sind wir immer noch darin gefangen? Also wieso soll ich die Wahrheit sagen, wenn sie nicht gut für mich ist? Zum einen, weil er es will, weil Gott es will, dass ich die Wahrheit sage. Und zum anderen, weil ich weiß, wie negativ und bedrückend es ist, und ich mich schuldig mache vor Gott. Und eigentlich war so dieser Moment, als meine Kinder so herrlich ehrlich waren, da hätte ich ja dann denen danach sagen können, das dürft ihr nicht sagen, so, dann müsst ihr mit. Aber eigentlich hat Kindermund tut Wahrheit kund. Ey, das ist so überführend, wenn dich von deinen eigenen Kindern überführen lässt. Das passiert mir zwar heute noch, das ärgert mich manchmal, wie leicht mich überführen lassen muss von meinen Kindern, aber sie haben echt recht. Und dann denke ich, ich habe doch die Möglichkeit, ich bin doch nicht mehr gefangen. Die Wahrheit macht uns frei. Und der Feind möchte, dass wir weiterhin als Sklaven der Sünde leben, weil wir dann das Leben Gottes nicht in vollem Maße erleben und erleben können. Er möchte nicht, dass wir verstehen, dass wir eine Entscheidung für ein heiliges Leben treffen können. Gott hingegen sieht uns als Menschen an, die endlich aus der Sklaverei der Sünde befreit und lebendig in Christus sind. Er spricht davon, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen sollen und können, um ein heiliges und geheiligtes Leben zu führen. Und darin besteht sicher auch so diese Reise. Und hier kommen wir auch an den Punkt, warum reden wir ständig von nächste Schritte? Jeder von uns ist ganz individuell mit Gott unterwegs. Jeder hat so sein eigenes Päckchen, seine eigene Biografie, seine eigenen Mechanismen, seine eigenen Muster. Und in dem Moment, als wir so zum Glauben an Jesus gekommen sind, ist ja nicht alles wunderbar. Sondern dann nimmt uns Jesus an die Hand und geht mit uns Prozesse. Prozesse des Heilwerdens, des Freiwerdens. Und mir widerstrebt es eigentlich. Ich wäre gern so ein schwarz-weißer Typ im Sinne von, damals war ich in der Dunkelheit und jetzt bin ich in der Finsternis. Und Hi, danke, ihr seid wach. Ich bin schon am Schlafen. So, zack, Also, wie war es damals? War ich in der Finsternis, jetzt bin ich im Licht. Und heilsperspektivisch passiert es in diesem Moment, wenn ich gläubig werde. Heilsperspektivisch. Und doch geht Gott mit uns dann auf eine Reise, dass wir diese Dinge ablegen können. Um wie es heißt, dass wir Christus ähnlicher werden. Und manchmal merke ich, dass ich mit meinem Verhalten, also vermutlich, jetzt Christus nicht so ähnlich bin. Gut, ich könnte sagen, naja, aber Jesus hat ja auch so die ganzen Tische umgeschmissen und so weiter. Aber dann missbrauche ich eigentlich eine eine Situation aus der Bibel und mache die mir zu eigen und meine damit mein eigenes Temperament zu entschuldigen. Und die Frage ist sicher, oder unser Mutmachen ist, weil jeder von uns individuell mit Gott unterwegs ist, macht auch jeder andere Schrittlängen und hat andere Dinge, die für ihn als nächsten Schritt dran sind. Und das Tolle ist, Gott geht so individuell mit jedem Einzelnen von uns in unserem Tempo. Aber wir müssen bereit sein, nächste Schritte zu gehen. Und wieder einen Schritt. Und wieder einen Schritt. Und manchmal passiert es uns dann, dass wir wieder zurückgehen und dann müssen wir es halt neu machen. Und das Tolle ist, Gott verliert dabei nie den Mut mit uns. Er verliert nie den Mut mit uns. Also wäre das nicht eine Wahrheit, die ich weiß, dann wäre ich schon lang frustriert und würde sagen, ich kann dem Maß Gottes ja gar nicht gerecht werden, also lasse ich's und würde ein für alle Mal scheitern. Aber Gott verliert nie den Mut mit uns. Und die Frage, die ich jetzt so stellen mag, ist, wo hat Sünde immer noch Macht in deinem und in meinem Leben? Wo habe ich die Fehlverhalten, Temperament und so weiter noch nicht wirklich abgelegt? Vielleicht schließen wir dabei die Augen. Ich frage noch zwei andere Dinge. Was hindert mich noch, mein ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen? Wo meine ich vielleicht was zu verpassen, wenn ich Dinge nicht ganz unter Gottes Herrschaft stelle? Und ich bin überzeugt davon, dass Jesus mit ausgestreckten Armen dasteht. Er sagt, die Botschaft heute ist vielleicht nicht was für Menschen, die noch nie von mir gehört haben, sondern mehr so, wir alle oder viele von uns sind schon lang mit Jesus unterwegs. Und ein Bild, das ich schon mal auch gehört habe und so verinnerlicht habe, ist, wenn wir so unser Leben wie so ein Lebenshaus ansehen, und dann haben wir so, was? Wenn Jesus bei uns anklopft, und so heißt es in der Offenbarung, Jesus klopft an und fragt, ob wir ihn reinlassen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und was machen wir, wenn wir so in unsere Wohnung oder in unser Haus sehen? Da können wir gewisse Bereiche unseres Lebenshauses echt gut aufräumen. So, vielleicht ist es dann so der Eingangsbereich, das Wohnzimmer, die Küche. Und das sind Dinge, auf die sind wir auch echt stolz drauf. Und dann stehen wir da und sagen, ja, Jesus ist da, oh, komm rein, ich zeig dir das. Ist es nicht cool? So wie wir Menschen vielleicht auch gern in Vorzeigeräume reinlassen. Aber dann hat so ein Haus meistens einen Keller. Keller sind so furchtbar. Keller sind dunkel und da hält man sich selber nicht gern auf. Und wenn man sowas rumstehen hat, was unpässlich ist, dann passt es auch nicht mit der Müllabfuhr. Und dann sagt man, ach komm, wir stellen es in den Keller. Bis irgendwann wir die Türe gar nicht mehr zum Keller zukriegen. Und Jesus kommt dann in unser Haus und dann sagt er, hey, willst du mir dein Haus zeigen? Ja, komm ins Wohnzimmer und in die Küche. Und er fragt er vielleicht, gibt es noch andere Räume? Ja, aber die müssen dich nicht interessieren. Ich habe dir mein Wohnzimmer, das ist auch schön dekoriert. Und Jesus würde dann vielleicht gern sagen, komm, zeig mir mal alles. Vom Dachboden bis zum Keller. Vielleicht wird es Zeit, dass wir alle lernen, Dinge, die Räume Jesus zugänglich zu machen. Und wisst ihr, was passiert? Die große Angst, die wir vielleicht oftmals haben, ist, dass Jesus dann sagen würde, was? Und den, entschuldigt das Wort, und den Scheiß hältst du auf, hebst du auf? Aber Jesus wird so nicht reagieren, sondern der wird mit uns durchgehen und sagen, meinst du, das brauchst du noch? Und wenn wir dann eigentlich nachdenken, sagen, nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist es mir auch unbequem. Und eigentlich bedrückt es mich. Und dann wird Jesus sagen, komm, dann lass es uns doch gemeinsam rausräumen. Es gibt sicher mal einen Sperrmüll. Und dann ist es weg. Und vielleicht ist heute Abend so dieser Aspekt, dieser Impuls da zu sagen, lass uns mal gedanklich echt so in unser Lebenshaus durchgehen und sagen, welche Bereiche in meinem Leben, wo ich vielleicht noch ungeklärte Beziehungen habe, wo ich schon über Monate oder Jahre kein Wort mehr mit jemand rede oder vielleicht nur noch über einen Anwalt, wo sind Dinge vielleicht, wo ich meinem Arbeitgeber gegenüber oder meinem Chef, den ich einfach null respektieren kann, böse Worte gefallen. Wo habe ich mich von Menschen so sehr verletzen lassen, dass ich mich wie ins Schneckenhaus zurückgezogen habe? Und dann ist die Frage, wenn Jesus jetzt mit dir durch dieses Lebenshaus geht, würde er es mit dir rausräumen? Und wenn er es rausräumt, wird es nicht befreien, wird es nicht wieder Platz bringen? Und das ist Leben. Ein schwedisches Möbelhaus, also nicht Mömax oder sonst irgendwas, hat diesen Slogan, wohnst du noch oder lebst du schon? Und ich glaube, dass das ein Geheimnis, ein Schlüssel ist, dass wir Dinge ablegen, die uns eigentlich belasten und schaden, um dadurch neu befreit Luft haben zum Atmen und diese Last uns nicht mehr kränkt und blockiert. Halleluja, Jesus. Schließt mal die Augen weiterhin, falls ihr sie noch zu habt. Lasst sie geschlossen. Und komm jetzt so mit Gott selber in Dialog. Und es ist nicht schlimm, wenn du sagst, Junge, Junge, da ist aber echt einiges. Wir als Gemeinde möchten dir anbieten, durch Next Steps lernen, nächste Schritte im Glauben zu gehen. Als Gemeinde glauben wir und sind davon überzeugt, dass Christsein sich nicht nur für den Gottesdienst, ob Samstagabends oder Sonntagmorgens, leben lässt, sondern dass es auch in einer kleineren, überschaubaren Gruppe notwendig ist, um frei zu werden und in eine Freiheit geführt zu werden. Deswegen haben wir Kleingruppen in verschiedenen Varianten, mit verschiedenen Ausrichtungen. Manche sind jetzt im Januar noch gar nicht zustande gekommen, im Februar, weil sich keine angemeldet haben. Aber auch da sind wir jederzeit interessiert, neue Kleingruppen zu aktivieren, wo man miteinander Zeit verbringt, wo man den anderen und sich kennenlernt, wo man auch miteinander betet und Gottes Wort erlebt. Draußen haben wir am schwarzen Brett so eine Infotafel, was für Kleingruppen es gibt. Reduziere dein Glaubensleben nicht nur auf den Gottesdienst hier im Gospelhaus. Als Gemeinde sind wir zutiefst davon überzeugt, dass Gott uns berufen hat, einen Unterschied zu machen in dieser Welt. Und ich merke manchmal so die Mentalität, auch in Babenhausen, und die Mentalität von uns Menschen ist so, es macht doch eigentlich keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht da bin. Wer bin ich schon? Ich glaube, dass wir auf eine gesunde Art und Weise, nicht in einem überzogenen Selbstdarstellungshaltung, sondern auf eine gesunde Art und Weise wissen dürfen, nicht nur bei der Bundes- oder Landtagswahl deine Stimme zählt, sondern du bist relevant. Und du machst einen Unterschied. Und du darfst einen Unterschied machen. In der Straße, in der du wohnst, dürfen die Leute sehen, dass dort, wo du bist, ist echt, da ist Licht und Salz. Dass die Stadt, der Arbeitgeber, deine Verwandten realisieren und merken, es macht einen Unterschied, ob du da bist oder nicht, weil du einen positiven Nachklang oder Nachwirkung mitbringst. Jesus, und ich bete echt, dass wir lernen, unsere Päckchen loszuwerden und bei dir ganz neu in eine Freiheit hineinkommen, von der wir noch nicht mal zu träumen gewagt haben. An einer Stelle heißt es, und sie werden sein wie die Träumenden, weil sie das nicht sich vorstellen können, dass da so viel Freiheit und Lebensqualität hineinkommt. Jesus, wir beten nicht, dass diese Freiheit kommt. Und jeder, der das möchte, der darf jetzt echt gedanklich und mit Gott selber im Zwiegespräch, im Dialog sein, sagen, Jesus, und die Freiheit, in die möchte ich kommen. Und ich will lernen, Dinge abzulegen. Und so, wie wir es in dem Eingangsvers gehört haben, dass wir alle Facetten unseres Lebens ihm zur Verfügung stellen. Unser Körper soll ein Werkzeug zur Ehre Gottes sein. Halleluja. Halleluja. Amen.